SWR aktuell, global.
Das Umweltmagazin. Ich bin Stefanie Peik und heute kümmern wir uns um das lukrative Geschäft mit Haifischflossen. Das ist oft verbunden mit Tierquälerei, dem sogenannten Finning, und häufig auch ökologisch fragwürdig. Dazu gleich ein Gespräch mit einem Fischereifachmann. Außerdem berichten wir, wie ein junger Grieche gegen Plastikmüll im Mittelmeer kämpft. Zuerst aber geht es um Klimaschutz. Vor ziemlich genau 5 Jahren ist das sogenannte Paris-Abkommen verabschiedet worden. Wir ziehen eine Zwischenbilanz. Kann noch irgendjemand bestreiten, dass wir einen Klimanotstand haben?
Can anybody still deny that we are facing a dramatic emergency?
UN-Generalsekretär Antonio Guterres bringt es auf den Punkt. Am vergangenen Wochenende haben sich mehr als 70 Staats- und Regierungschefs aus aller Welt zu einem virtuellen Klimagipfel getroffen. Anlass war der 5. Jahrestag des Pariser Klimaabkommens von 2015. Das hat damals große Hoffnungen geweckt. Aber was hat es bisher gebracht? Ein Kommentar von Werner Eckert.
Dieses Abkommen ist so wichtig wie ein Korb beim Pilzesammeln. Man kann die Dinger nicht unterbringen und schon gar nicht zusammenhalten, wenn man keinen hat. Dann fallen mehr runter, als man neu findet. Wenn es Belege brauchte, dass die UN-Verhandlungen zum Klimaschutz und ihre Ergebnisse bedeutsam sind, dann hat dieses Jahr sie geliefert. Es ist richtig, dass die Beschlüsse von Paris noch nicht ausreichen. Und deshalb weisen Wissenschaftler und Klimaschützer zu Recht darauf hin, dass nach derzeitigem Stand die Emissionen weiter steigen und mit ihnen die Wahrscheinlichkeit, dass wir 3 Grad oder mehr höhere Temperaturen erleben, besser erleiden werden am Ende dieses Jahrhunderts. Aber so war das auch nie gemeint, dass mit Paris 2015 alles erledigt wäre. Die Diplomaten und Politiker wussten, dass der Hammerschlag, mit dem die Übereinkunft besiegelt wurde, kein Abschluss, sondern vielmehr das Startsignal für einen langen Lauf werden würde. Und sie haben wohlweislich dafür gesorgt, dass alle 5 Jahre politischer Druck aufgebaut wird, der zu größeren Anstrengungen führen soll. Und das kann funktionieren, scheint es. Obwohl erst ein gutes Dutzend der fast 200 Vertragsstaaten tatsächlich und fristgerecht zum Ende dieses Jahres wirklich liefern. Die EU hat ja die Kurve gerade noch gekriegt, sich mit ihrem neuen Klimaziel für 2030 eine Blamage erspart und den Anspruch auf eine Führungsrolle im internationalen Klimaschutz erhalten. Also noch ist es sicherlich zu früh, um in Jubel auszubrechen. Aber auch China hat sich ja bereits deutlich selbst verpflichtet, weiterzumachen, bevor die EU gesprungen ist und bevor klar war, dass die USA nach der Wahl wieder ein ernsthafter Partner sein würden. Also anders gesagt, aus freien Stücken. Gemeinsam mit einer neuen US-Regierung kann Peking dann im kommenden Jahr auch formal korrekte Zielvorgaben für 2030 formulieren. Vor 12 Monaten war gerade mal 1/4 der Wirtschaftskraft des Planeten politisch auf einen Weg in eine klimaneutrale Zukunft Mitte des Jahrhunderts ausgerichtet. Jetzt sind es 3/4. Das kommt alles nicht von ungefähr. Ohne den Korb wären die Pilze wahrscheinlich wieder im Wald verstreut. Das Klimaschutzabkommen hat alle zusammengehalten, auch über 4 Jahre Trump hinweg. Das hat nicht zu einem "jeder macht jetzt, was er will" geführt. Beständigkeit ist auch für die Wirtschaft ein ganz wichtiges Signal. Der damalige US-Außenminister John Kerry hat es vor 5 Jahren in Paris so formuliert: Wir, die 196 Staaten, tun die Arbeit nicht. Wir sagen nur den Unternehmen ein für alle Mal, da müssen wir hin.
Und die Botschaft kommt an. In der Lebensmittelbranche sind zwar viele Unternehmen bisher nur unzureichend für den Klimawandel gerüstet, einige aber haben die Zeichen der Zeit erkannt, schon aus Eigeninteresse. Wer Obst und Gemüse verkauft, den treffen Wetterkapriolen ganz direkt. Da hilft nur Gegensteuern. Susanne Henn hat bei 2 Lebensmittelproduzenten aus dem deutschen Südwesten nachgefragt, wie sie sich auf den Klimawandel einstellen.
Sommer 2018. Deutschland brutzelt in der Hitze, die Felder samt Ernte sind teilweise verdorrt. Die Folgen hat man auch bei der Firma Hengstenberg, Spezialist für feinsaure Produkte in Esslingen bei Stuttgart, bemerkt. Ein Minus von rund 30% bei der Ernte, etwa bei Gurken, Rotkohl oder den Kohlköpfen fürs Sauerkraut. Daraus hat man Konsequenzen gezogen, so Geschäftsführer Andreas Reimer. Eines der Hauptthemen seither ist die Bewässerung.
Wir haben natürlich unseren Landwirten etwas mehr für die Rohware bezahlt, um es ihnen auch schlicht und ergreifend zu ermöglichen, in Bewässerungssysteme zu investieren. Wir haben darüber hinaus Bewässerungsschulungen organisiert, um auch sicherzustellen, dass richtig bewässert wird.
Anders als die Esslinger bezieht der Saft- und Getränkehersteller Eckes Granini mit Sitz im rheinland-pfälzischen Niederolm seine Rohware weltweit. Damit, so Unternehmenssprecher Thomas Graf, lassen sich Dürrephasen in einem Teil der Erde besser ausgleichen. Aber der Klimawandel beschert auch immer häufiger Extremwetter, etwa Starkregen. Der kann in Minutenschnelle eine ganze Ernte vernichten. Dennoch rechnet Graf nicht damit, dass in den nächsten Jahren einige Saftsorten vom Markt verschwinden. Es könne allerdings sein,
dass sich die Mengen reduzieren oder dass wir schwankende Mengen haben und dass wir in bestimmten Jahren von einer Saftsorte vielleicht nicht ganz so viel produzieren können.
Solche Entwicklungen aber, betont auch Andreas Reimer von Hengstenberg, schlagen sich im Preis nieder.
Was knapp wird, wird teuer. Und damit verbunden ist natürlich auch eine Preissteigerung der Rohware, die wir dann unsererseits an Handel und der in aller Regel an den Verbraucher weitergeben.
Die Wetterschwankungen sind die eine Herausforderung, die der Klimawandel mit sich bringt. Die Notwendigkeit bei der Produktion mittelfristig CO2-neutral zu werden, eine andere. Bei Eckes Granini, so Thomas Graf, hat man alle Energiebereiche schon optimiert und neue energiesparende Produktionsmethoden eingeführt. Den restlichen CO2-Ausstoß kompensiere man durch Wiederaufbau. Forstungsprojekte. So sei man schon seit einiger Zeit am Standort Deutschland CO2-neutral und bald nicht nur da.
Ab dem 01.01.2021 werden wir das an allen Standorten der Eckes Granini-Gruppe sein. Es sind immerhin 10 Landesorganisationen.
Ganz so weit ist man bei Hengstenberg noch nicht, aber man ist dran, sagt Andreas Reimer. Der Strom, den das Unternehmen bezieht, sei ausschließlich öko. Ob man Klimaneutralität in der Produktion nur mit eigenen Investitionen schaffe oder zumindest teilweise über CO2-Zertifikate kompensiere, aber noch nicht abschließend geklärt.
Darüber hinaus haben wir eine Marke, die heißt Oro di Parma, die wir aus Italien beziehen. Und dieser Transport erfolgt mittlerweile komplett über die Schiene. Insofern sparen wir hier bis zu 70% an CO2-Emissionen ein.
Millionen Haie sterben jährlich durch die Fischerei, oft auch als Beifang. Besonders umstritten das sogenannte Finning, vom englischen Wort Fin für Flosse. Auf hoher See schneiden Fischer Haien an Bord die Flossen ab. Häufig leben die Tiere dabei noch. Danach werfen sie sie zurück ins Meer. Der Körper der Haie ist für die Fischer wertlos. Nur die Flossen bringen gutes Geld. Aus ihnen wird in Asien Suppe gekocht. In der EU ist Finning verboten, in Südostasien oder Südamerika aber gängige Praxis. Darüber habe ich mit dem Fischereibiologen Christopher Zimmermann vom Staatlichen Thüneninstitut in Rostock gesprochen.
SWR aktuell, global, das Gespräch.
Herr Zimmermann, aus Sicht des Tierschutzes, was ist so grausam am Finning?
Wenn man Fischen die Flossen bei lebendigem Leibe abschneidet und sie wieder über Bord wirft, dann ist das ein ziemlich elendigliches Sterben, denn Haie müssen in der Regel sich bewegen, um Sauerstoff zu bekommen. Das heißt, die ersticken und sind schwer verletzt. Wenn sie viel Glück haben, dann werden sie schnell gefressen, aber das ist aus meiner Sicht vollkommen unethisch. So töten wir ja auch keine Landtiere.
Finning bedeutet also Tierleid. Es gibt aber auch gute ökologische Gründe gegen das Finning. Welche sind das?
Aus unserer Sicht als Fischereibiologen kommt es vor allen Dingen auf die Menge der entnommenen Fische an. Und das Finning ist eine Praxis, die das Reporting, also die Berichterstattung über die Menge der Tiere, die dem Meer entnommen und dann getötet und verspeist werden, sehr, sehr schwierig macht. Das heißt, aus ökologischer Sicht ist es fragwürdig, weil wir dann nicht genau wissen, wie viele Haie tatsächlich aus dem Meer entnommen werden.
Man müsste doch einfach nur die Flossen zählen, dann weiß man, wie viele Haie das waren, oder?
Ja, idealerweise wäre das so, aber da gibt es eine ganz wunderbare Flossenvermehrung. Also in den Berichten haben diese Haie dann nicht 5 oder 6 Flossen, sondern häufig sehr, sehr viel mehr Flossen. Abgesehen davon kann man tatsächlich leider dann nur auf die Anzahl der Haie, aber nicht auf das Gewicht der Haie rechnen. Wir wissen auch nicht, ob es Männchen oder Weibchen sind, in welchem Ernährungszustand die waren. Also wir brauchen eine ganze Reihe zusätzlicher Daten, um eine vernünftige Bestandsberechnung durchführen zu können und dann auch ableiten zu können, wie viel Fisch, in diesem Fall Hai, man nachhaltig fangen dürfte.
Gibt es denn Haie, die durch den Handel mit Haiflossen in ihrem Bestand bedroht sind?
Also es gibt ganz sicher Haibestände, die in sehr schlechtem Zustand sind und möglicherweise sogar in ihrem Bestand bedroht sind. Ob man das jetzt nur auf die Haifischflossen zurückführen kann, weiß ich nicht, aber das ist halt der wertvollste Teil dieser Haie. Na, man muss sich vorstellen, Haifischflossen bringen halt das 10-, 20-, 30-fache an Wert wie der übrige Haikörper. Und deswegen ist der Anreiz natürlich stark für die Fischerei, den wertvollen Laderaum an Bord nur mit Flossen voll zu machen und die Haikarkassen, also die Haikörper, möglichst nicht anzulanden.
Wer genau kauft diese Flossen?
Die wandern überwiegend auf den südostasiatischen Markt und da hat das mehr was damit zu tun, dass es Tradition ist, zu bestimmten besonders festlichen Gelegenheiten Haifischflosse zu essen, Haifischflossensuppe zu essen.
Schmeckt Haifischflossensuppe überhaupt?
Das kann ich Ihnen nicht sagen. Ich habe sie noch nie gegessen.
Sie hören Global im Gespräch mit dem Fischereibiologen Christopher Zimmermann. Sie haben ja mitgearbeitet an den Finning-Regeln des Siegels für nachhaltige Fischerei MSC. Wenn ich jetzt Fisch kaufe mit diesem Siegel, kann ich dann sicher sein, dass kein Hai aus dem Beifang flossenlos wieder ins Meer geworfen wurde?
Das können Sie leider nicht, denn die Inspektoren des MSC oder der Zertifizierer können natürlich nicht auf jedem Fahrzeug mitfahren. Sie können aber sicher sein, dass die Regeln kein systematisches Finning zulassen. Und in dem Moment, wo jemand erwischt wird beim Finning, wird er aus dem MSC-Programm ausgeschlossen. Das ist so die härteste Maßnahme, die ein Standardsetzer vornehmen kann.
Also so eine gewisse Sicherheit, aber keine absolute Sicherheit.
Absolute Sicherheit gibt es in der Fischerei einfach fast nicht, weil das Meer ist riesig und die Fischer können da auf dem Meer so ziemlich tun, was sie wollen. Aber man muss halt Regeln schaffen, die dann harte Sanktionen vorsehen, wenn jemand gegen die Regeln verstößt.
Die EU hat ja schon vor Jahren eine verschärfte Regelung gegen das Finning erlassen für EU-Schiffe und EU-Hoheitsgewässer. Auf Englisch läuft sie unter Fins Naturally Attached. Was hat es damit auf sich?
Das bedeutet einfach, dass man dieses Problem, dass man Flossen nach dem Fangen abschneidet und dann dem Körper nicht mehr zuordnen kann, dieses Problem beseitigt man, indem man die Anlandung nur für Haie erlaubt, wo die Flossen noch am Körper hängen. Das heißt, sie dürfen nach der Anlandung abgetrennt werden, weil, wie gesagt, Flossen viel wertvoller sind als der übrige Teil des Haifischkörpers. Aber zum Zeitpunkt der Anlandung müssen beide fest und natürlich miteinander verbunden sein. Dadurch wissen wir dann ganz genau, welche Biomasse an Haien aus dem Meer entnommen wurde.
Greift diese Regel denn auch? Also können wir uns darauf verlassen, dass es zumindest in der EU kein Finning mehr gibt?
Aus meiner Sicht greift die gut. Es gibt auch in der Europäischen Union natürlich in geringem Umfang weiter illegale Fischerei. Also auch hier gibt es keine hundertprozentige Sicherheit. Aber die Regel ist grundsätzlich gut und sie wird auch durchgesetzt.
Aus Ihrer Sicht, was muss denn passieren, damit das Finning weltweit stoppt?
Aus meiner Sicht ist die einzige Möglichkeit, die Nachfrage zu reduzieren. Und dafür müsste man in die Länder gehen, in denen der Bedarf, die Nachfrage nach Haifischflossen für die Haifischflossensuppe relativ hoch ist. Es gibt da durchaus positive Beispiele, zum Beispiel eine Initiative in Hongkong, die es geschafft hat, das öffentliche Ansehen dieser Haifischflossensuppe so zu verändern, dass die Nachfrage zurückgegangen ist. Die haben im Grunde klar gemacht, wie viel Leid der Kreatur verbunden ist mit dem Verzehr dieser Suppe. Und da es offensichtlich eher um Tradition geht, als tatsächlich um unglaublichen Wohlgeschmack, war es nicht so schwierig, die Leute davon zu überzeugen, dass es eben unethisch und ökologisch fragwürdig ist, Haifischflossensuppe zu verzehren. Und wenn das gelingt, dann wird es letztlich keine Nachfrage für Haifischflossen geben und der Markt wird ausgetrocknet.
Der Fischereifachmann Christopher Zimmermann vom Staatlichen Thünen-Institut in Rostock über den Handel mit Haiflossen und mögliche Auswege. Vielen Dank.
Gerne.
Von den Haien zu einem Beifang ganz anderer Art, Plastikmüll. Die Fischkutter im Mittelmeer haben täglich jede Menge Kunststoffabfälle in ihren Netzen. Das Meer als Müllkippe. Ein junger Grieche hat nun schon hunderte Fischer überzeugt, das Plastik nicht wieder ins Wasser zu werfen, sondern es an Land zu bringen, damit es recycelt werden kann. Für seinen Kampf gegen den Plastikmüll im Mittelmeer wurde Lefteris Arapakis mit einem UN-Umweltpreis ausgezeichnet. Unser Korrespondent Thomas Bormann hat sich das Projekt vor Ort angesehen, in einem Hafen nahe der griechischen Hauptstadt.
Der Fischkutter Nikolaos läuft im Hafen von Kerazini bei Athen ein. Vorne an Deck sortieren die Fischer die frisch gefangenen Kalamari und Meerbrassen. Hinten an Deck türmt sich der Plastikmüll, den die Fischer als Beifang in ihrem Netz hatten. Hatten sie mehr Fisch oder mehr Plastik?
Plastik.
Plastik, antwortet Kapitän Panayotis Diakakis. Flaschen, Tüten, alte Fischnetze, alles, was du dir vorstellen kannst, sagt er. Sogar ein 4 Meter langes Plastikboot hatten sie in ihrem Netz. Jetzt lehnt es, von Muscheln überzogen, an der Reling des Kutters. Früher hätten die Fischer solchen Plastikbeifang gleich wieder zurück ins Meer geworfen. Jetzt aber liefert Kapitän Diakakis den Plastikmüll beim Jungunternehmer und Umweltschützer Lefteris Arapakis ab, dem Kämpfer für ein plastikfreies Mittelmeer. Der 26-Jährige hat schon viel erreicht.
We are now at 11 port. We work with 145 of this boat. It's like 750 fishermen.
Wir sind in 11 Häfen aktiv. Wir arbeiten mit 145 Booten zusammen, auf denen insgesamt 750 Fischer arbeiten, sagt er. Und die holen Monat für Monat etwa 12 Tonnen Plastikmüll aus dem Mittelmeer. Das ist nicht nur gut für die Umwelt, sagt Lefteris Arapakis, das rettet Tieren das Leben. Denn vor allem abgerissene oder weggeworfene Fischernetze töten.
Fischernetze sind aus dem hochwertigsten Plastik hergestellt. Die halten 600 Jahre lang. Und genauso lange töten diese Netze weiter, weil sich Fische darin verfangen oder Meeressäugetiere wie Wale oder Delfine oder auch Meeresschildkröten. Wir wissen nicht, wie viele Tiere in solchen Netzen sterben, aber es sind hunderttausende Meeressäuger in jedem Jahr.
Die Fischer bekommen fürs Plastikmüllsammeln etwas Geld und sie zeigen damit, dass sie Teil der Lösung sein wollen und eben nicht Teil des Problems, sagt Lefteris Arapakis. Recyclingfirmen machen aus alten Fischernetzen ganz neue Produkte.
Yeah, many things, such as socks, swimming suits, the mask I'm currently wearing, furniture. It's a lot of stuff.
Socken, Badehosen, die Atemschutzmaske, die ich gerade trage, Möbel. Lefteris Arapakis staunt selbst, was man alles aus Plastikmüll herstellen kann. Allerdings, kostendeckend ist Plastikmüllrecycling nicht. Deshalb klopft Lefteris Arapakis bei möglichen Sponsoren an, bei Stiftungen oder bei multinationalen Konzernen. Mit Erfolg. Dem Nestlé-Konzern zum Beispiel ist ein plastikfreies Mittelmeer auch etwas Geld wert. Und Lefteris Arapakis ist sicher, das Geld ist gut angelegt. Wenn wir nämlich nichts tun würden, dann wäre es im gesamten Mittelmeer bald so wie an Bord des Kutters von Kapitän Diakakis.
By 2050. There will be more plastic than fish in the sea.
Im Jahr 2050 wäre mehr Plastik als Fisch im Meer. Das aber will Lefteris Arapakis verhindern und kämpft für ein plastikfreies Mittelmeer. Viele trauen ihm zu, dass er das schafft. Auch die Experten vom Umweltprogramm der Vereinten Nationen. Deshalb haben sie Lefteris Arapakis aus Athen mit dem UNO-Umweltpreis ausgezeichnet als Young Champion of the Earth. Als junger Champion für unsere Erde.
Das Mittelmeer wird also ein kleines bisschen sauberer. Unsere Luft wohl auch, zumindest zum Jahreswechsel. Der Grund ist die aktuelle Pandemie und die Verbote, die damit einhergehen. Diesmal wird zu Silvester vermutlich kaum geknallt, denn wegen Corona ist der Verkauf von Pyrotechnik nicht erlaubt. Damit fällt zwar für viele eine liebgewordene Tradition weg, der Umwelt bleibt dafür einiges erspart. Was? Das weiß Sabine Schütze.
Kurz zusammengefasst erspart uns das Verkaufsverbot von Raketen und Böllern jede Menge Müll und gesundheitsschädlichen Feinstaub. Allein der Feinstaub macht nur in der einen Nacht mehr als 2000 Tonnen aus. Bislang waren Experten sogar von der doppelten Menge ausgegangen, haben anhand aktueller Daten die Zahl aber nun nach unten korrigiert. Trotzdem entsteht allein durch Silvesterböller schon 1% der Feinstaubmenge, die im gesamten Jahr zusammenkommt. Durch das Feuerwerk werden innerhalb einer Stunde nämlich Spitzenwerte beim Feinstaub erreicht von bis zu 900 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft. Der Grenzwert liegt bei 50. Und je nach Wetterlage kann besonders in Ballungsgebieten auch noch am 1. Januar die Luft voll damit sein. Die ultrafeinen Staubpartikel gelangen tief in die Lunge, teilweise sogar bis ins Blut und begünstigen Atemwegs- und Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Aber weil das Coronavirus ebenfalls die Atemwege angreift, können wir solche Erkrankungen gerade gar nicht gebrauchen. Feinstaub ist trotzdem nur ein Teil des Problems. In den Raketen und Fontänen sind neben dem Schwarzpulver etliche andere Chemikalien. Und die werden beim Abbrennen als Giftcocktail in die Luft geschleudert. Darunter sind Schwermetalle wie Blei, Barium und Chrom und giftige Chlor- und Schwefelverbindungen. Mit dem Feuerwerksnebel atmen wir auch diese Stoffe ein. Und sie sinken auf den Boden, gelangen so in die Umwelt. Plastikkappen von Raketen und liegengelassene Böllerbatterien verdrecken die Umwelt zusätzlich. Unmengen Feuerwerksreste liegen am Neujahrstag rum. Allein in den 5 größten Städten in Deutschland müssen die Abfallentsorger fast 200 Tonnen Silvestermüll von Gehwegen und Straßen sammeln. Ohne Feuerwerk schonen wir in der Silvesternacht also sowohl die Umwelt als auch unsere Gesundheit.
Bessere Luft als indirekte Folge von Corona. In Indien aber ist das Gegenteil der Fall. Dort führt die Pandemie zu noch dickerer Luft als sonst. Auch fürs Klima ist das keine gute Nachricht. Bernd Muschborowska berichtet.
Eine dichte Wolke aus beißendem Rauch hängt um diese Jahreszeit über der indischen Hauptstadt. Offene Feuer und Kamine, der Straßenverkehr, Kohlekraftwerke und Dieselgeneratoren für die Stromversorgung der Millionenmetropole. Und nicht zuletzt die brennenden Felder in den Nachbarbundesstaaten Punjab und Haryana tragen dazu bei, dass Delhi zu den Städten mit der schlechtesten Luftqualität weltweit gehört. Busfahrer Surinder Singh klagt über brennende Augen und Atembeschwerden. Dabei ist sein Bus nur halb so voll wie sonst. Wegen der Corona-Pandemie und der Angst vor einer Ansteckung nutzen viel mehr Leute ihr eigenes Auto statt den öffentlichen Personennahverkehr, klagt Anumita Roy-Chaudhury, die Direktorin des Zentrums für Wissenschaft und Umwelt. Der zunehmende Verkehr während der Pandemie mache den Kampf gegen die Umweltverschmutzung noch schwieriger.
Transport is operating at much lower capacity.
Aus Angst vor einer Infektion ist der Autoverkehr in Delhi geradezu explodiert. Die Leute fahren mehr und mehr mit dem eigenen Wagen und der Straßenverkehr in Delhi trägt zu 40% zur Luftverschmutzung bei.
Vehicles contribute about 40% of the particulate load.
Im vergangenen Winter wurde der private Autoverkehr in Delhi wegen der Luftverschmutzung eingeschränkt und der öffentliche Personennahverkehr gefördert. Doch in diesem Jahr sind wegen Corona Stehplätze in den Bussen verboten und in der U-Bahn sind höchstens etwa 50 statt wie sonst 300 Passagiere pro Waggon erlaubt. Schätzungen zufolge steht dadurch nur ein Drittel der Kapazität im öffentlichen Nahverkehr zur Verfügung. Angesichts der schlechten Luft wird bei den Einwohnern der Millionenmetropole der Ruf nach einer Begrenzung des Straßenverkehrs immer lauter. Jede Familie sollte nur ein Auto haben dürfen, meint Arui Saxena, eine junge Frau aus Delhi. Bei 2, 3 oder 4 Autos pro Familie könne die Luftverschmutzung niemals reduziert werden. Außerdem sollten mehr Bäume in der Stadt gepflanzt werden. Fahrverbote an geraden und ungeraden Tagen für Autos mit entsprechendem Nummernschild würden helfen, meint Gorav, ein anderer Einwohner, auch für Taxis und Uber-Fahrer. Und die Busse des öffentlichen Personennahverkehrs sollten endlich auf Elektroantrieb umgestellt werden. Doch Elektrofahrzeuge sind so eine Sache. Solange der Strom in Indien zum großen Teil aus Kohle hergestellt wird, könnte das Problem der Umweltverschmutzung auch mit Elektrofahrzeugen nicht gelöst werden, meint Anumita Roy-Chaudhury vom Zentrum für Wissenschaft und Umwelt. Die Qualität der Kohle in Indien ist sehr schlecht. Sie hat einen hohen Ascheanteil und jetzt während der Pandemie hat die Regierung die Anforderungen an die Sauberkeit der Kohle noch gesenkt. Das heißt, wir verbrennen jetzt schlechtere Kohle und weil die nicht so effizient ist, verbrennen wir mehr davon. Das bedeutet noch mehr Luftverschmutzung. Beim virtuellen UN-Klimagipfel am vergangenen Wochenende hatte Premierminister Narendra Modi angekündigt, dass Indien die Ziele des Pariser Klimaabkommens nicht nur erreichen, sondern alle Erwartungen übertreffen werde.
Und damit schließt sich der Kreis, wir sind wieder beim Klimaschutz. Der Bericht aus Indien macht deutlich, wie unglaublich viel zu tun bleibt. Die gute Nachricht, wer aktiv das Klima schützt, sorgt damit oft gleichzeitig für bessere Luft. Und das war's in SWR aktuell global. Ich bin Stefanie Peik. Machen Sie's gut.